professionell bleiben. Der Survival Podcast für Frauen im Job. Hi, schön, dass ihr wieder zuhört. Ich bin Solvay, 25 und Journalistin und Berufsanfängerin. Genau, und zusammen mit zwei Freundinnen mache ich diesen Podcast, professionell bleiben, den Podcast für all die jungen Frauen da draußen, die auch neu im Berufsleben sind. Ja, und wir wollen versuchen, euch mit diesem Podcast einen kleinen Survival-Guide für den Arbeitsalltag mit an die Hand zu geben. Tatsächlich machen wir diesen Podcast aber auch einfach für uns, denn wir haben auch gerade erst unseren ersten festen Job angefangen und geraten mindestens einmal täglich in Situationen, in denen wir uns immer nur fragen, oh Gott, was mache ich jetzt? Da geht es dann natürlich auch darum, ja, professionell zu bleiben, was wir natürlich auch mit einem kleinen Augenzwinkern meinen. Heute versuchen wir wieder einer Frage auf den Grund zu gehen, die alle Berufseinsteigerinnen, aber natürlich jetzt auch nicht nur die, beschäftigt. Heute wollen wir uns nämlich mit der Frage beschäftigen, bin ich eigentlich gut genug? Also es geht um ein Phänomen, das wir vermutlich fast alle kennen. Du bist in einem neuen Job und versuchst, alles echt gut zu machen und trotzdem beschleicht dich immer wieder die Angst, oh Gott, vielleicht merkt irgendjemand, dass ich eigentlich gar nichts kann. Dieses Gefühl ist tatsächlich so verbreitet, dass es in seiner schlimmsten Ausprägung von Wissenschaftlern inzwischen sogar einen eigenen Namen bekommen hat. Und zwar nennt man das Imposter-Phänomen. Oft wird es fälschlicherweise auch als Hochstapler-Syndrom bezeichnet. Habe ich gelernt, das ist aber falsch, weil es nämlich keine Störung ist. Es ist keine Krankheit offiziell. Es ist vielmehr eine Erfahrung, die die meisten Menschen machen. Und vor allen Dingen hält sich ja auch hartnäckig dieses Bild in der Gesellschaft, das ist ein typisches Frauenfeld. Deswegen haben wir das auch aufgegriffen hier im Podcast, weil wir uns untereinander unterhalten haben und festgestellt haben, wir kennen das alle. Also wir sind alle junge Frauen und wir alle hatten schon mal so ein bisschen in Ansätzen dieses Gefühl. Wir haben für die heutige Folge natürlich auch wieder einen Gast dabei und der wird uns dann nachher erklären, ja, was es denn mit diesem Gender-Klischee, das Frauen das häufiger haben, auf sich hat. Und am Ende haben wir ja auch noch wieder die Tipps vom Profi. Die Diplompsychologin und Schlagfertigkeitsexpertin Anke Precht rüstet uns mit drei bombensicheren Sprüchen aus, ja, mit denen endgültig geklärt sein sollte, wie wir Frauen uns endlich mal als gut genug befinden und uns so auch positionieren. Aber zurück zum Thema. Wir wollen uns heute natürlich auf das Imposter-Phänomen eher im Arbeitskontext konzentrieren. Aber es ist wichtig zu wissen, dass es dieses Phänomen überall gibt. Also ja, gerade in Zeiten von Instagram, wo man ja selbst im Privatleben im ständigen Konkurrenzkampf steht. Also wer hat das schönste Selfie, wer macht den tollsten Urlaub etc. Ich selbst kenne das Gefühl von Selbstzweifeln auch in Ansätzen. Ich habe auch viele Freundinnen, denen es genauso geht. Ich würde aber sagen, dass ich an sich eigentlich ein sehr selbstbewusster Mensch bin. Aber gerade wenn ich was Neues anfange und dann sehe, wie gut die Leute sind, die das schon länger machen, so wie jetzt auch in diesem Job, ich immer Panik, dass die dann denken, Gott, was will die denn hier? Die hat doch gar keine Ahnung davon. Und am Anfang stimmt das ja wahrscheinlich auch, gerade wenn man sich in neue Themen reinfuchsen muss. Ja, da heißt es dann eigentlich für mich immer, ja, fake it till you make it. Das ist tatsächlich auch einer meiner Lieblingssätze und Einstellungen. Ja, aber diese Unsicherheiten in den ersten Tagen sind ja gar nicht mit dem Imposter-Phänomen gemeint. Also es geht eher darum, ja, wenn man einen Job schon lange und auch sehr gut macht, dass man dann irgendwann denkt, man fliegt auf. Zum Beispiel, du wurdest befördert, aber anstatt dich hinzustellen zu sagen, hier, das ist jetzt mein neuer Job, den habe ich erreicht, weil ich hart gearbeitet habe und gut bin, wertest du dann den Erfolg ab. Man sagt zum Beispiel, es war nur Glück. Das ist so eine typische Ausrede. Oder ich war nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Oder auch Klassiker, der mag mich halt. Was aber sonst noch typisch für das Imposter-Phänomen ist, das erzählt uns jetzt Bea in den 30 Klugscheißer-Sekunden.
Das Imposter-Phänomen ist die chronische Unfähigkeit von Menschen, den eigenen Erfolg zu genießen und auf das eigene Talent zurückzuführen. Sie haben das Gefühl, nicht gut genug zu sein. Zu Unrecht halten sich Betroffene für Hochstapler und fürchten, sie könnten schon bald auffliegen. Die Annahme, dass mehr Frauen als Männer betroffen sind, wird immer noch stark diskutiert. Neuere Studien fanden jedoch heraus, dass hauptsächlich Frauen das Imposter-Phänomen aufweisen, zumindest an Universitäten.
Das war doch sehr informativ. Vielen Dank, Bea. Interessant ist ja auch, es gibt keine Zahlen dazu, wie viele Menschen in einer schlimmen Form betroffen sind. Aber tatsächlich hatten es auch viele berühmte Menschen oder haben immer noch Impostergefühle. Jodie Foster zum Beispiel, die war 25, als sie den Film Angeklagt drehte. Anschließend, ja, war sie wohl kurz davor, zurück an die Uni zu gehen, weil sie das Gefühl hatte, als Schauspielerin versagt zu haben. Aber einige Monate später hat sie dann dafür den Oscar bekommen als beste Hauptdarstellerin. So kann es dann auch mal kommen. Dem Gefühl, dass der Erfolg eben nicht ihr eigener Verdienst gewesen ist, sondern hier Zufall, Glück oder eben eine Verwechslung. Ja, diesem Gefühl wollte unser heutiger Gast auch auf die Spur gehen und die hat daraufhin ein Buch darüber geschrieben. Und zwar ist es Sabine Magnet. Sie ist Autorin und Buchjournalistin und ihr Buch, das sie über das Imposterphänomen geschrieben hat, heißt Und was, wenn alle merken, dass ich gar nichts kann? Dafür hat sie echt lange und ausführlich recherchiert, mit Wissenschaftlern und Betroffenen geredet. Also eigentlich ist sie echt die perfekte Gesprächspartnerin für uns heute. Den Kontakt zu Sabine haben wir über Caro bekommen, die auch mit mir zusammen diesen Podcast macht. Und da die beiden sich schon kennen, dachten wir, es ist doch am schlauesten, wenn Caro direkt mit ihr quatscht. Also genau, und Caro hat mit Sabine telefoniert. Seht uns bitte die etwas schlechtere Tonqualität nach. Warum sie gerade über dieses Thema ein Buch geschrieben hat und was das mit ihr persönlich zu tun hat, das erzählt sie uns jetzt.
Dann wollen wir unsere Zuhörer auch nicht zu lange warten lassen und fangen gleich mal mit der ersten Frage an. Liebe Sabine, wie bist du denn auf die Idee für dieses Buch gekommen? Erzähl mal.
Ich habe mit einer Freundin telefoniert, die eine, wie ich finde, unfassbar tolle Fotografin ist. Kam das so raus? Ich habe sie beglückwünscht zu einer Reportage, die kurz zuvor in so einem ganz renommierten Magazin erschienen ist. Und gemeint, dass sie das so toll gemacht hat und dass mich die Fotos so berühren. Und dann kam zurück, ja, aber das war ja nur Glück.
Ich kann das sogar tatsächlich irgendwie verstehen, dass man das so als Glück irgendwie abfertigt. Aber gerade auch in unserem Beruf als Journalisten, wo wir viel mit Fotografen in Kontakt treten, ist es zum Beispiel Glück, wenn das Licht gerade ideal fällt. Aber ansonsten alle anderen Umstände und das Konzept des Bildes hat ja nichts mit Glück oder Zufall zu tun, sondern wirklich mit der Arbeit des jeweiligen Fotografen. Deswegen ist das einfach nur krass, wenn man sich so unter den Scheffel stellt und es nicht anerkennt. Irgendwie, ja, es ist traurig, aber es ist irgendwie oft passiert das.
Aber mit Glück alleine wird man nicht eine komplette Reportage bestreiten können. Geht einfach nicht. Also Fotoreportage in dem Sinne. Und dann haben wir halt so ein bisschen gesprochen und ich habe dann so ganz vehement reagiert, was mich selbst auch irritiert hat. Mich hat das irgendwie berührt. Und ich habe dann gemeint, ja, aber Moment mal, und das hast ja du geschaffen sozusagen, die Situation. Und ich, wenn ich in derselben Situation gewesen wäre, mein Foto wäre nicht veröffentlicht worden, garantiert, ja.
Ja, ich verstehe dich total, meins wäre auch garantiert nicht nominiert worden. Ich bin sowieso eine Person, die super schlechte Bilder aufnimmt, aber egal. Zurück zu deiner Freundin.
Und dann ging es eben so weiter und sie, also im Endeffekt war es so, dass sie mir erzählen wollte, halt, dass nur Glück war und dass sie quasi abhängig war, auch natürlich von den Leuten, die dann so offen waren und so weiter. Und irgendwann habe ich dann gesagt, ja, aber sag mal, was ist denn da los? Warum sagen wir denn sowas immer? Warum können wir nicht dazu stehen, wenn wir was gut gemacht haben?
Aber ich finde, jetzt, wo du es so erzählst und erklärst, da finde ich mich persönlich auch irgendwie wieder in deiner Freundin. Also ich verstehe das. Ich glaube auch, dass viele Menschen das im Endeffekt verspüren oder haben in einer gewissen Art und Weise, mal mehr oder mal weniger.
Also das wird jede Person kennen, die irgendwann mal in der Situation war, wenn man möchte, kann man gegen oder für alles argumentieren, auch vor sich selbst.
Aber hast du vielleicht eine Ahnung, wo das herkommt oder wie das zustande kommt, dass man diese Gefühle hat? Welche Komponenten da mitfließen vielleicht?
Das ist bestimmt nicht nur eine Komponente. Da kommen bestimmt ganz viele Komponenten zusammen, die so ein Verhalten bewirken. Das ist dann, da spielt bestimmt mit, dass man als Frau eher seine Leistungen runterspielt, weil es besser ankommt, ja, weil es gesellschaftlich auch eher erwartet wird. Und weil, wenn man es nicht macht, man als unsympathisch angesehen wird. Das wissen wir von der Genderforschung, dass wenn eine Frau quasi die Qualitäten an den Tag legt, die ein Mann oder die, sage ich mal, typisch männlich assoziiert sind, dann ist das sehr schlecht für sie, weil sie als unsympathisch gesehen wird. Also ich glaube, dass das hat bestimmt einen Einfluss. Und dann sind es natürlich auch, ich sage jetzt mal, persönliche Merkmale oder Charaktereigenschaften. Es gibt auch Leute, die sind bescheiden oder die haben irgendwie ein Problem mit Aufmerksamkeit oder so. Das sind ganz viele Komponenten und eine davon mag das Imposterphänomen sein. Und so fing das alles an.
Ist aber eigentlich super interessant, dass du durch deine Freundin zu der Idee für dein Buch gekommen bist. Aber hast du vielleicht auch noch andere Beispiele, wie man sozusagen dieses Hochstapler oder wie auch immer Imposterphänomen verspürt oder wie dieses Gefühl sich bei jemandem bemerkbar macht?
Ich glaube, der Witz an diesem Gefühl ist, dass es so unterschwellig ist, dass man nicht denkt, oh, jetzt fliege ich gleich auf, sondern dass du eine permanente Angst als Begleiterin hast, dass du dich immer ungut fühlst. Es gibt Bekannte, die heute noch 15 Jahre, nachdem sie den Doktor gemacht haben, Angst haben, dass die Uni anruft und sagt, oh, entschuldigen Sie, das war ein Versehen. Glaube, wir haben Sie da verwechselt und müssen Ihnen leider den Doktortitel aberkennen.
Das muss ja dann besonders schlimm sein, wenn wir an so Leuten denken wie Gutenberg, die tatsächlich Plagiat betrieben haben. Aber davon abgesehen, hast du vielleicht auch selbst irgendwie eine Erfahrung mit diesem Impostor-Phänomen gemacht oder auch dieses Gefühl, Hilfe, ich fliege jetzt gleich auf in deinem Leben, Berufsleben, wie auch immer?
Eine Situation, bei der ich es sehr gut feststellen konnte, war das Buch. Also die ganze Geschichte rund um dieses Buch ist, wie man so schön sagt, Textbook Imposter Phenomenon. Von Anfang bis zum Ende, wie das passiert ist, das ist eine Situation, da ich konnte mich quasi selbst dabei studieren, wie sich das so auslebt und auswirkt.
Gott, das muss ja schrecklich sein, wenn man eigentlich ein Buch über das Imposter Phänomen schreibt und es dann auch noch durch dieses Buch verspürt. Gab es dann so ganz schlimme Phasen oder wann hattest du sozusagen den Höhepunkt von diesem Phänomen?
Da habe ich wirklich schon sehr, sehr viel recherchiert und habe halt viele Betroffene gehört, habe ganz viele Interviews gelesen. Also da war ich, glaube ich, auch so ein bisschen voll mit Informationen. Und da hatte ich das Gefühl, ich fake das Impostor-Phänomen erleben nur. Also ich stapel quasi das Hochstapeln hoch. Gegen Ende war es so, dass ich aber, weil ich so viel gelesen hatte und so viel mich damit beschäftigt hatte und mit den Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gesprochen hatte, denen ich auch meine eigenen persönlichen Fragen stellen konnte, dass ich langsam aber sicher sowohl die Informationen als auch die Tools mir selbst angeeignet hatte, die dafür notwendig waren, um damit gut umzugehen zu können. Also es war ganz interessant, mich dabei zu beobachten, wie ich durch die unterschiedlichen Phasen ging. Also einfach nur die Beobachterin anstellen. Und in dem Moment, wo du die Beobachterin anstellst, schaust du dir selber beim Denken zu und beim Fühlen.
Ich glaube tatsächlich, dass mit dieser Beobachterposition es ein ganz guter Tipp ist. In der Hinsicht, dass man ja einen Schritt zurückgeht und sich von außen beobachtet, betrachtet, begutachtet, warum man jetzt so reagiert, warum man jetzt so und so handelt und warum man das jetzt verspürt hat, in dem Fall das Impostor-Phänomen. Aber hast du davon abgesehen von dieser Beobachterposition noch andere Tipps oder wie bist du selbst damit umgegangen?
Also ich bin jetzt 41, das heißt, ich bin schon seit Minimum 20 Jahren auf der Reise. Das heißt, also ich konnte natürlich, kannte schon ein paar Sachen. Also beim Imposter-Phänomen ist das Stichwort Self-Compassion und Achtsamkeit wichtig. Ja, das wird immer wichtiger. Es gibt Forschung in diese Richtung. Das hört sich jetzt für viele noch nach ESO-Quatsch an. Aber die Wissenschaft sieht immer mehr, wie stark der Einfluss dessen ist. Also Achtsamkeit bedeutet quasi darauf zu achten, dich darauf zu konzentrieren, was du machst. Self-Compassion, also um jetzt zu sein, ja. Kein Brainfuck zu betreiben, sondern sozusagen zu versuchen, dich wieder in den Körper zum Beispiel zu holen, beziehungsweise dich auf die Aufgabe zu konzentrieren und nicht auf das sich selbst peitschen zum Beispiel. Was noch hilft, ist, habe ich aber immer automatisch gemacht, ist Schreiben.
Ja, ich finde, Achtsamkeit spielt auch bei mir im Privatleben eine super wichtige Rolle. Ich finde auch Meditieren in dem Sinne super, super hilfreich. Aber zum Schreiben frage ich mich, ob das jetzt vielleicht daran liegt, dass wir beide Journalisten sind und deswegen vielleicht gerne schreiben oder ob der sozusagen Otto-Normalverbraucher beziehungsweise viele Menschen haben einen ganz anderen Job, ob die auch damit was anfangen können.
Das glaube ich nicht, das ist tatsächlich Fakt. Schreiben hilft, das wendet man in sehr vielen Therapien an. Das ist jetzt nicht, weil Schreiben mein Beruf ist, sondern wenn du schreibst, dann formulierst du das, was in deinem Kopf relativ ungeformt vor sich hin wabern kann, präzise auf. Du musst dir dann überlegen, wie du dich wirklich fühlst. Das heißt, du musst darüber nachdenken. Wenn wir nur in unserem Kopf sind, dann ist es relativ unpräzise und so schwammig und nur so ein komisches Gefühl. Und man weiß eigentlich gar nicht, was man da genau fühlt. Ist das jetzt eigentlich irgendwie Ärger oder ist das Angst oder ist das Aufregung oder was ist das? In dem Moment, wenn du es aufschreibst, ja, kannst du sehen, was du fühlst, kannst du dich fragen, kannst du präziser werden. Und das hilft immer, dich selbst zu erklären zum Beispiel. Und auch, man sagt ja nicht umsonst, sich etwas von der Seele zu schreiben, hilft Schreiben, weil es so wie so ein Outlet ist, ja, weil du es rauslassen kannst. Es ist einfach ein ganz gutes Tool. In dem Fall, was das Imposter-Phänomen angeht, kann man das kanalisieren, dass man zum Beispiel sowas schreibt wie ein Erfolgstagebuch. Das sehr viele Expertinnen und Experten raten dazu, dass man seine Erfolge aufschreiben soll. Und das kann sowohl wirklich jetzt der super Abschluss oder das gut gelungene Projekt oder der gewonnene Pitch oder was auch immer sein. Dieses Erfolgstagebuch hilft dir halt dann auch dabei, dass du dich nicht selber so bescheißen kannst. Weil du hast es quasi dann schwarz auf weiß.
Tatsächlich habe ich allgemein so Tagebücher und das klappt bei mir irgendwie nie. Ich vergesse es immer, aber so ein Erfolgstagebuch finde ich eine ziemlich klasse Idee, weil ich bin selbst auch ein Mensch, so ein Pessimist teilweise, dass ich immer nur das Negative sehe. Und das ist vielleicht mal eine ganz gute Idee, à la heute das Interview mit Sabine Magnet zum Beispiel geschafft, check. Aber glaubst du, dass das veranlagt ist oder wie kommt es, dass Menschen das verspüren?
Das Imposterphänomen ist eines von diesen Phänomenen, das unter den Begriff Überdeterminierung fällt. Das heißt, es gibt zu viele mögliche Einflussfaktoren, als dass man sagen könnte, das ist es. Das ist nicht möglich. Es ist wie bei den meisten Sachen, dass es diese Nature versus Nurture-Debatte ist. Also ist es Anlage oder ist es Prägung? Mittlerweile ist sich der Großteil der Wissenschaft einig, dass es eine Mischung aus beiden ist und dass beide Bereiche sich gegenseitig beeinflussen. Also das heißt, auf der einen Seite kommt man sozusagen mit einem Charakter aus Prägungsset auf die Welt, bei dem man eher eine Chance hat, an dem Imposterphänomen zu leiden. Das bedeutet, wenn man halt jetzt eher introvertiert ist zum Beispiel, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das Imposterphänomen erlebt, höher als bei Leuten, die nicht so introvertiert sind zum Beispiel. Es gibt aber natürlich auch diesen anderen großen Teil, das ist Prägung. Das bedeutet Familie und Umfeld. Also wie ist man aufgewachsen? Welche Botschaften hat man bekommen? Zum Beispiel, wenn wir jetzt über die Familie reden, welche Rolle hast du in deiner Familie gespielt? Wir spielen alle Rollen. Und wenn zum Beispiel als Kind, ja, wenn es zum Beispiel mehrere Geschwister sind, dann werden da Rollen verteilt. Da gibt es die Intelligente und den Sportlichen und die Kreative und den Empathischen und so weiter. Und wenn zum Beispiel die Rolle der Intelligenten schon besetzt ist, und du aber super intelligent bist, dann wirst du permanent unterschiedliche Botschaften bekommen.
Dann ist es ja ideal, dass ich Einzelkind bin. Meistens hat das ja eher Nachteile, aber hier in dem Fall scheine ich auch einmal zu gewinnen.
Ja, genau. Naja, und also das ist zum Beispiel, diese Rollen sind eins.
Und ich habe auch irgendwie das Gefühl, wenn ich darüber nachdenke, dass es auch so ein typisches Frauenphänomen ist, oder? Also ich kenne irgendwie wenige Männer, die sich selbst so kritisch sehen, in dem Falle, dass sie das Gefühl haben, sie können irgendwas nicht so gut oder unterschätzen sich, eher im Gegenteil. Und ich glaube, wir Frauen sind dann schon eher die, doch nicht so, ich kann es nicht. Oder, oh Gott, ich bin viel zu viel unterqualifiziert für den Posten. Oder ist das nur so Mythos?
Nein, also ich glaube erstmal gar nichts. Ich habe jetzt wirklich aufgehört zu glauben. Nein, das Gefühl ist kein typisches Frauenphänomen. Ich glaube, dass man das gerne glaubt, weil es in unser Klischee passt, in diese Stereotypen, die wir haben. Ich glaube auch, dass sich es besser vermarkten lässt, weil Frauen offener sind, was das angeht. Es ist so, dass ein Großteil der wissenschaftlichen Studien keine geschlechtsspezifischen Unterschiede herausgefunden hat beim Imposterphänomen. Es gibt eine Ausnahme, das sind Wissenschaftskarrieren. Das bedeutet, ne, wenn du Forscherin bist oder Professur anstrebst, solche Sachen, da sind Frauen wirklich viel stärker betroffen. Da sind die Dropout-Raten höher. Das scheint ein sehr ungutes Umfeld zu sein für Frauen. Aber sonst ist es eigentlich relativ ausgeglichen.
Und gibt es da noch einen Unterschied zwischen älteren und jüngeren Menschen? Also ich glaube, wenn man älter ist, muss man ja schon viel, viel erfahrener und weiß, wie man mit gewissen Situationen umgeht und kennt sich selbst, glaube ich, auch vielleicht besser als jüngere Menschen. Also so sehe ich mich zumindest.
Dazu gibt es nicht so viele. Also es gibt zum Beispiel, ich habe keine Studie gefunden, ich weiß nicht, ob es das nicht gibt, aber ich habe keine gefunden, die das jetzt direkt vergleicht. Prinzipiell sagt man, dass es besser wird mit dem Alter.
Ich glaube, spätestens wenn man entweder befördert wird oder so ein festes Einkommen hat, dann stellt man sich selbst nicht mehr so unter den Scheffel, weil man ja sieht, dass man irgendwie Erfolg hat.
Ja, genau. Irgendwann musst du dann nicht hinstellen, so, okay, ich bin jetzt so lange im Job, ich kann mich immer noch ernähren oder habe vielleicht eine super Stelle oder ich habe vielleicht irgendwie, keine Ahnung, jetzt schon die dritte Gehaltserhöhung oder irgendwann musst du dir selber auch eingestehen, dass das schon okay ist. Wobei ich sagen muss, ich bin ja jetzt schon 20 Jahre ungefähr in dem Job und trotzdem habe ich diese ganzen Gefühle bei diesem Buch durchlebt. Aber man sagt prinzipiell, es wird besser, also es kann besser werden mit dem Alter oder vielleicht kann man aber auch besser nur damit umgehen, weil man mehr Lebensweisheit hat, weil man auch insgesamt alles ein bisschen cooler sieht, nicht mehr bei jedem Pups ausflippt, wie man das noch vor 10 Jahren gemacht hätte. Es gibt dieses wahnsinnig schöne Zitat, das habe ich auch im Buch verwendet, von Viktor Frankl, Psychologe und Auschwitz-Überlebender. Der hat gesagt, das war 1983 auf einem Kongress, der gesagt, man muss sich von sich selber auch nicht alles gefallen lassen.
Ja, das ist doch mal ein tolles Zitat zum Ausstieg. Man muss sich von sich selber auch nicht alles gefallen lassen. Ja, das finde ich echt gut. Das muss man sich mal merken. Bloß nicht bitte als Wandtattoo an die Wand. Das ist dann nur kitschig. Danke. Ja, danke, liebe Sabine und liebe Caro. Vielen Dank für eure tollen Insights und dieses super schöne Gespräch. Ich habe es sehr gerne angehört und ich hoffe, ihr auch. Und wenn ihr das Gefühl habt, dass Sabine und Caro euch jetzt noch nicht genug Hands-on-Tipps gegeben haben, dann gibt es jetzt noch die Tipps von unserer Schlagfertigkeitsexpertin und Diplompsychologin Anke Precht. Anke, was kann ich denn zu anderen sagen, wenn ich von einem Erfolg berichte, statt, ach, da habe ich nur Glück gehabt, um eben nicht selbstherrlich rüberzukommen?
Viele Menschen haben das Gefühl, im Job nicht gut genug zu sein. Und man will ja nicht überheblich oder selbstherrlich rüberkommen, wenn man irgendeinen Erfolg hatte und davon berichten möchte. Und besonders, liebe Frauen, denn gerade Frauen neigen dazu, ihr Licht immer wieder unter den Scheffel zu stellen. Berichtet von euren Erfolgen. Es ist wirklich wichtig. Und ihr müsst ja nicht sagen, boah, ich bin die Tollste und außer mir hätte das überhaupt niemand geschafft. Erzählt einfach, dieses Projekt war super knapp und wir haben das dann am Schluss mit viel Einsatz auf den Punkt und auf den Termin hingekriegt. Ich bin richtig stolz auf mich und auf mein Team. Oder ich bin richtig stolz auf mich und auf meine Kollegen. Traut euch zu sagen, was ihr geschafft habt. Vermeidet dabei Superlativen, das Beste, das Tollste, genial, niemand kann das so gut wie wir. Darum geht's nicht, aber zu sagen, das habe ich geschafft, ich freue mich darüber oder wir haben es hingekriegt, der Kunde ist zufrieden und darauf bin ich stolz, ist sehr, sehr wichtig, denn sonst wird die Leistung auch von Vorgesetzten nicht gesehen und dann kommt man im Job nicht weiter und damit tut man niemandem einen Gefallen, besonders nicht sich selbst.
Ah ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ist ein guter Tipp. Aber was kann ich mir denn selber sagen, wenn ich jetzt selber unsicher bin? So vielleicht in den Spiegel, wenn ich mal wieder denke, ich bin nicht qualifiziert genug. Was ist da ein guter Spruch zur Selbstmotivation?
Wer dazu neigt, sich selbst immer wieder zu sagen, dass man nicht qualifiziert genug ist, nicht gut genug, nicht kompetent genug, sollte sich immer mal wieder vom Spiegel freundlich anschauen, sich anlächeln. Und anstatt sich zu sagen, ich bin klasse, ich bin super qualifiziert, was im Inneren häufig Widerstand vorruft im Sinne von, haha, das wüsste ich aber, sagen, okay, auch wenn ich nicht überzeugt bin, qualifiziert genug zu sein, ich werde mein Bestes geben und allen beweisen, dass ich es doch kann, auch mir selbst. Die Zweifel also ernst nehmen und sagen, okay, die sind da und ich gebe mein Bestes. Und ich werde alles tun, um dieses Projekt zu schaffen, um diese Aufgabe zu bewältigen oder um in diesem Job zu beweisen, dass ich die Richtige bin, dass meine neuen Arbeitgeber die Richtige eingestellt haben oder den Richtigen.
Und jetzt würde ich gerne von dir wissen, was kann ich denn einem Kollegen oder einer Kollegin für einen knackigen Spruch entgegenpfeffern, wenn der oder die mich mal wieder total verunsichert?
Und wenn es immer mal wieder Kollegen gibt, die mich verunsichern, die, keine Ahnung, vielleicht auf mich runterschauen, Anmerkungen machen, komisch sind im Kontakt, dann macht es Sinn zu kontern. Und zwar mit einer sehr, sehr eleganten Methode, die dem anderen den Wind komplett aus den Segeln nimmt, nämlich mit einem Kompliment. Angenommen, ein Kollege verunsichert mich immer wieder, bringt Sprüche, die sind nicht eindeutig fies, aber irgendwie doch und ich bin nicht sicher, wie steht er zu mir, dann könnte ich sagen, hey, Herr Kollege, Sie sehen super aus heute, die rote Krawatte steht Ihnen wirklich fabelhaft. Oder, Herr Kollege, haben Sie neue Schuhe? Wow, die sind wirklich schick, wo sind die her? Dadurch bringe ich das Gespräch auf eine andere Ebene, vor allen Dingen übernehme ich die Kontrolle über das, was gesagt wird. Und in der Regel ist es ja so, wenn ich verunsichert bin, gehe ich in die Defensive. Durch das Kompliment drehe ich das Ganze um. Ich bin in der Offensive und das auf eine sehr, sehr freundliche Art. Niemand kann mehr an den Karren fahren. Und dann macht es plötzlich Spaß, mit dem Kollegen zu kommunizieren. Und ganz häufig verändern sich die Reaktionen des Kollegen. Dabei wünsche ich allen ganz, ganz viel Erfolg.
Vielen Dank für deine tollen Tipps, liebe Anke. Und ich hoffe, euch haben die genauso geholfen, aber auch amüsiert wie mich. Ja, und damit wären wir auch schon am Ende dieser Folge. Wir hoffen, euch hat es gefallen. Und wenn euch irgendwas nicht gefallen hat, dann sagt uns doch Bescheid. Oder wenn es euch gefallen hat, auch gerne. Folgt uns doch auf all unseren Kanälen, da freuen wir uns immer sehr drüber. Und vor allen Dingen freuen wir uns sehr darüber, wenn ihr uns im iTunes Store eine Bewertung hinterlasst. Und dann geben wir vielleicht auch noch mehr Folgen. Wie gesagt, gerne Feedback über Facebook, E-Mail oder über Instagram. Ja, und dann hoffen wir noch, dass ihr beim nächsten Mal auch wieder zuhört und uns folgt und uns abonniert. Und Dann hören wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.